Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen wie Krieg, Entführung, Terrorismus und Flucht behandelt.
Im Spätsommer 2015 kämpft in Syrien längst jeder für sich. Und das ist nicht nur militärisch gemeint. Bassam und seine Mitreisenden machen sich auf den Weg durch ein Land, das ihnen unendlich fremd geworden ist. Dabei ist es doch ihr Zuhause. Syrien war mal wunderschön, sagt Bassam. Wirklich. Er betont das, als könnte er kaum glauben, was der Krieg aus seiner Heimat gemacht hat. Als könnte er sich selbst kaum noch daran erinnern. Und als hätte er Angst, dass sich schon bald kein Mensch mehr daran erinnern kann. Syrien war wunderschön. Aber in diesen Tagen ist es die Hölle auf Erden.
Syrien war alleine schon heftig. Also ich glaube, Syrien war sehr gefährlich in dem Reise. Also ich habe 6 die Nacht auf der 7. Tag, da war ich auf Syrien, am Ende der Syrien, gleich bei der Grenze.
Hi, ich bin Tim Sohr, der Autor dieses Podcasts, und ich möchte mich bedanken, dass ihr Bassam zuhört. Bassam kommt aus Syrien, ist 22 Jahre alt und lebt seit 2015 in Deutschland. Als 15-Jähriger ist er damals vor dem Krieg in seine Heimat geflohen. Heute wohnt er in Hamburg, eine Stadt, die er inzwischen als Heimat bezeichnet und die er im Sommer 2021, als er zum ersten Mal in seinem Leben Urlaub gemacht hat, sofort vermisst hat. In diesem Podcast möchten wir von Bassams Weg erzählen. Genauer gesagt möchten wir Bassam erzählen lassen. Wir möchten seine Geschichte hören. Von der Kindheit in Syrien, über den Ausbruch des Krieges und seine dreiwöchige Flucht nach Europa, bis in sein neues Leben in Deutschland. Wir möchten seine Geschichte hören, um besser zu verstehen, was Krieg und Vertreibung wirklich bedeuten. Um besser zu verstehen, was wir durch trockene Nachrichtenmeldungen niemals verstehen könnten. In der ersten Folge haben wir bereits erfahren, wie Bassam in Syrien aufgewachsen ist. Am Rande der Grenzstadt Daraa, dort, wo der arabische Frühling im Jahr 2011 seinen verhängnisvollen Lauf nimmt. In dieser Folge macht er sich nun auf den Weg, auf, ja, wie soll man das eigentlich nennen? Also Bassam nennt es Reise, wenn er sagt, Syrien war sehr gefährlich mit dem Reisen. Aber bei einer Reise ist die Lebensgefahr normalerweise nicht so groß. Und um es als Trip zu bezeichnen, ist die Lage zu ernst. Für einen Ausflug fehlt der Weg zurück und überhaupt klingt das viel zu fröhlich. Es hört sich einfach alles nicht richtig an. Man könnte das, was Bassam nun unmittelbar bevorsteht, vielleicht als Odyssee bezeichnen. Oder halt einfach als das, was es ist. Eine Flucht. Denn eigentlich gibt es nur dieses eine Wort dafür. Bassam befindet sich auf der Flucht. Er wurde aus seiner Heimat vertrieben. Nach 4,5 Jahren Krieg gibt es keinen anderen Ausweg mehr für den 15-Jährigen. Und auch keinen Weg zurück.
Es herrschte natürlich Angst, weil das, ich wusste, dass nach Deutschland, also das ist echt weit weg. Also es konnte irgendwas passieren auf dem Weg. Aber trotzdem bin ich dieser Schritt eingegangen, weil ich wirklich raus wollte. Ich wollte das auch persönlich. Ich musste auch am Anfang diese Idee reinbringen, um meine Eltern davon auch zu überzeugen.
Bassam überzeugt seine Eltern. Zumindest verstehen sie, dass ihr jüngster Sohn in Syrien nicht mehr sicher ist. Sie wissen, dass es besser für ihn ist, wenn er flieht. Der Abschied von seinen Eltern, sagt Bassam, ist das Schlimmste, was er bisher erlebt hat. Das Schlimmste, was ihm in seinem Leben passieren konnte.
Ich kann wirklich jetzt meinen Vater und meine Mutter an diesem Moment, wo sie mich verabschiedet haben, sehen noch. Wirklich. Der letzte Blick von denen, deren Gesichter, die kann ich jetzt wirklich sofort sehen. Die sind hier richtig gespeichert, weil es war gar nicht so einfach.
Es geht los. Ohne Plan, wie Bassam sagt. Aber mit einem ersten Ziel. Die türkische Grenze. Bassams Gruppe besteht aus 35 Menschen. Allein 19 davon aus seinem Dorf. Alle in einem Bus. Es wird 7 Tage dauern, bis sie die Grenze erreichen. Also bis einige von ihnen die Grenze erreichen. Manche werden länger brauchen. Aber noch hat niemand von ihnen wirklich eine Vorstellung, was sie auf dem Weg erwartet.
Vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen immer mehr Menschen. UN-Hilfsorganisationen schlagen jetzt Alarm. Kinder würden zunehmend zu den Hauptleidtragenden. Mittlerweile seien 1 Million in Nachbarländer vertrieben worden. 2 Millionen Kinder seien innerhalb Syriens auf der Flucht.
Und immer mehr Geflüchtete gelangen inzwischen immer weiter nach Norden. Über die sogenannte Balkanroute. Bis in die EU. Bis nach Deutschland.
Auch heute haben wieder tausende Flüchtlinge Deutschland erreicht. Die Bundespolizei rechnet bis in den Abend hinein mit insgesamt 10.000 Menschen. Die Schutzsuchenden kamen mit Bussen und Bahnen über Ungarn und Österreich. Sie werden nun auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Allein Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg sollen knapp die Hälfte der Flüchtlinge aufnehmen.
Zu behaupten, dass die massive Zuwanderung in Deutschland für Diskussionen sorgen würde, wäre untertrieben. Im Oktober 2014 beginnt die rassistische und rechtsextreme Pegida-Organisation in Dresden ihre Demonstrationen. Dort gehen die Menschen auch gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik Deutschlands und Europas auf die Straße.
Als einmaliger Protest gegen Glaubenskriege auf deutschem Boden begann, ist zu einer, ich betone, in dieser Größe und über einen derartigen Zeitraum noch nie dagewesenen, breit aufgestellten Bürgerbewegung herangewachsen.
Ab Juni 2015 gibt es im sächsischen Freital heftige fremdenfeindliche Proteste, weil ein ehemaliges Hotel hier in ein Flüchtlingsheim umfunktioniert werden soll. In Heidenau kommt es im August desselben Jahres nach einer Demonstration der rechtsextremen NPD zu Ausschreitungen gegen die Unterbringung von Geflüchteten in einer neu dort errichteten Notunterkunft. Die Vorfälle wirken wie Warnhinweise. Die von Medien und Politik gerne gepriesene Willkommenskultur spiegelt sich nicht flächendeckend im ganzen Land wider. Es gibt offenbar Menschen, denen die massive Zuwanderung Angst macht. Und sie reagieren mit Vorurteilen, mit Ablehnung, mit Hass. Im Text zu Beate Zschäpe hört U2, einem Song der Antilopengang von deren Debütalbum Aversion, rappt Danger Dan bereits im Jahr 2014: In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene.
Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen. Die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Kriminell sind und sich nicht benehmen.
Von der feindseligen Stimmung, die hierzulande teilweise herrscht, kann Bassam noch nichts ahnen. Er weiß nur, dass er nach Deutschland will. Nach Hamburg. Der HSV, die Raute, ihr wisst schon. Aber er hat sich in Syrien gerade erst auf den Weg gemacht. Und zwar in einem Bus mit mehr als 30 Mitreisenden, die alle nur ein Ziel kennen: die Europäische Union. Zunächst verläuft die Fahrt reibungslos. keine besonderen Vorkommnisse. Es geht voran. Von Dorf zu Dorf, durch die weite Wüste, über staubige Straßen. Bis irgendwann die ersten Straßensperren kommen. Die Flüchtenden werden aufgehalten, müssen Geld bezahlen, bevor sie weitergelassen werden. Bis zur nächsten Schranke, bis zur nächsten Schikane. Die freie Fortbewegung müssen sie sich nun teuer erkaufen. Jedes Mal aufs Neue. Das war auch ein Geschäft damals, sagt Bassam. Das darf man nicht vergessen. In Syrien kämpft jetzt längst jeder für sich. Und das ist nicht nur militärisch gemeint. Bassam und seine Mitreisenden befinden sich auf einer Odyssee durch ein Land, das ihnen unendlich fremd geworden ist. Obwohl es doch ihr Zuhause ist. Ihr Zuhause war. Bis jetzt. Das größte Problem? Es gibt inzwischen ganze Dörfer und Städte, die vom IS eingenommen wurden.
Und diese Orte mussten wir durch manchmal. Es gab keinen anderen Weg. Deswegen mussten kontrolliert werden von der IS selber, mit dem Bus. Wurden alle auch, die ganze Bus wurde verhaftet von der IS. Wir waren in den Keller, also deren Knast sind irgendwie, es sind keine Knast, es sind irgendwelche Häuser, die jetzt die Leute da nicht mehr wohnen, haben das alles Knast so gemacht. Oder also so eine große Schule zum Beispiel, haben das alles Knast umgestellt irgendwie. Und wir waren dann da in den Keller, haben uns alle in den Keller gebracht. Waren sehr viele Leute, es sind nicht nur wir. Sie wussten, dass die ganzen Leute auch gerade flüchten und nehmen ganz viele Leute irgendwie auf. Ich weiß nicht warum. Irgendwie waren richtig viele in einem Raum. Also, ich weiß nicht, 4 oder 5 Quadratmeter. Da waren wir um die 30, 35 Leute. Wirklich sehr übereinander, fast.
Es ist eng. Es ist heiß. Es riecht nicht gut. Alles ziemlich schlimm, sagt Bassam. Oder, naja, fast alles.
Das Gute ist, wir dürften Essen bestellen.
In den Keller?
Ja. Also natürlich dafür bezahlen. Komisch. Wir haben dafür haben gesagt, wir dürfen Essen bestellen.
Das ist echt komisch.
Das ist das Ding. Bei denen versteht man einfach nichts. Ich weiß nicht, wie die denken. Ist sehr, sehr, sehr schwer zu erraten, zu erkennen. Es ist deren Köpfe da, was da abgeht drin. Krank. Es ist einfach krank.
Da ist so ein Junge, der Bassam auffällt. Er bewacht ab und zu die Gefangenen im Keller, bewegt sich unter den Terroristen wie ein alter Hase. Wenn auch ein viel zu klein geratener alter Hase.
Da war wirklich ein Junge dabei. Da war wirklich so ein Junge dabei, der ist nicht mal 1,50, 1,60 groß. Der wirkt wirklich auch sehr jung und sehr klein. Der ist minderjährig. Davon gehe ich aus, definitiv. Der war mit denen. Der hatte so eine Waffe in der Hand. Der Waffe war fast so lang, wie es so hier bei ihm. Wirklich. Und komplett auf Null rasiert. Der war schlimm, der Junge. Keine Ahnung, was wir die mit denen gemacht haben. Weil das, wie er so oft auswirkte, war nicht so normal. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ganz halt wirklich gehören, weißt du? Es ist möglich, weil bei denen, die waren krank. Waren wirklich krank. Weil sowas könnte ganz normal bei denen sein. Ganz normal. Es könnte wirklich auftauchen. Weil der Junge war wirklich minderjährig. Wirklich. Also, ich verstehe nicht, was er mit einer Waffe da macht. Und mit denen auch noch. Und der läuft einfach so rum, ne? So stolzmäßig, sage ich jetzt mal.
Der Junge beachtet Bassam nicht weiter, genauso wenig wie die anderen Terroristen. Am Tag, nachdem die Gefangenen ihr Essen bestellen dürfen, bekommt Bassam seine Freiheit zurück. Sie lassen ihn einfach gehen. Er ist Jahrgang 99. Damit gehört er zu den ganz jungen Geiseln. Als Kämpfer können sie ihn noch nicht gebrauchen. Es lohnt sich für sie also nicht, ihn auf ihre Seite zu holen. Der kleingewachsene und offensichtlich viel zu junge Kämpfer, der Bassam im Gedächtnis bleibt, ist dann nämlich doch eher eine Ausnahme von der Regel. Ich war einfach uninteressant für die, sagt Bassam. Er ist jetzt wieder ein freier Junge, zumindest vorläufig. Viele der Älteren müssen dagegen noch im Keller bleiben. Ob und wann sie sich alle wiedersehen, ist unklar. Aber es ist auch nicht die Zeit, um länger darüber nachzudenken. Bassam setzt seinen Weg fort, nun als Teil einer geschrumpften Gruppe. Währenddessen kommen in 3.500 Kilometern Entfernung immer mehr seiner Landsleute genau dort an, wohin auch er es schaffen möchte. So schnell wie möglich.
Allein im September sind wohl mehr als 200.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Eine genaue Zahl liegt noch nicht vor. Vor allem Länder und Kommunen stehen unter Druck und können inzwischen nicht mehr jedem Schutzsuchenden ein Dach über dem Kopf bieten. Hamburg beschloss jetzt als erstes Bundesland eine gesetzliche Grundlage dafür, leere Gewerbeimmobilien vorübergehend zu beschlagnahmen.
Bassam und die anderen erreichen die türkische Grenze. Die Soldaten dort sehen einschüchternd aus. Trotzdem versuchen die Flüchtenden gleich in der ersten Nacht ihr Glück. Sie wollen so schnell wie möglich türkischen Boden unter ihren Füßen fühlen.
Erster Versuch hat leider nicht geklappt. Da hat uns das Militär irgendwie erwischt und sind irgendwie nachts wieder zurückgekommen. Wir rannten da um unser Leben. Es fallen auch Schüsse in den Himmel, die haben geschossen. Also nicht auf uns, aber in den Himmel irgendwie Angst zu machen.
Die Schüsse machen Bassam aber keine Angst. Also wirklich gar keine Angst. Das war nix, sagt er, im Vergleich zu Syrien. Vielleicht 1% davon. Bassam kapiert schnell, dass sie nur in die Luft schießen, nicht auf die Menschen. Noch in derselben Nacht starten sie einen zweiten Versuch. Und tatsächlich, sie finden einen ruhigen Spot. Niemand wird erwischt. Und plötzlich stehen sie auf der anderen Seite der Grenze. Sie haben es geschafft. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ein Teilerfolg. Aber an Durchatmen ist nicht zu denken.
Ein kurzer Hinweis, bevor es weitergeht. Was Krieg und Vertreibung für einen jungen Menschen bedeuten, davon haben wir eine schonungslose Vorstellung bekommen, als wir in diesem Projekt gearbeitet haben. Deshalb haben wir uns auch schnell gefragt, was können wir noch tun? Wie können wir Kindern und Jugendlichen wie Bassam helfen, die sich in einer Kriegssituation befinden, die ihre Familie und ihr Heimatland zurücklassen müssen, die in der Fremde einen Neuanfang suchen müssen? Schnell waren wir uns einig, dass wir parallel zum Podcast eine Spendenaktion starten wollen. In der Hoffnung, dass auch du vielleicht diesen Impuls verspürst, wenn du Bassams Geschichte hörst. Diesen Impuls, etwas tun zu wollen, irgendwie zu helfen. Wir haben uns deshalb 3 Organisationen ausgesucht, um sie gleichermaßen zu unterstützen. Sea-Watch, Hanseatic Help und die Syrien-Hilfe für Kinder. Alle 3 Organisationen engagieren sich auf unterschiedliche Weise unermüdlich für Kinder und Jugendliche wie Bassam. Und nur mit deiner Unterstützung ist ihre unglaublich wichtige Arbeit überhaupt möglich. Jede Spende hilft. Alle weiteren Infos zu unserer Aktion findest du unter bassam.betterplace.org und natürlich in den Shownotes.
In der Türkei werden die Geflüchteten zunächst überhaupt nicht mehr aufgehalten. Sie können sich sogar ganz offiziell ein Ticket für den Bus nach Izmir kaufen. Wie kann sowas sein? Bassam wundert sich über die Türkei. 16 Stunden dauert die Fahrt mit dem Bus nach Izmir. Dort versuchen sie nach vielen vergeblichen Anläufen erneut, Kontakt mit den anderen aufzunehmen. Denen, die noch länger im Keller vom IS festgehalten werden. Diesmal haben sie Glück. Denn inzwischen haben die Terroristen auch die restlichen Geiseln gehen lassen. Man verabredet sich in Izmir. Bassam und die anderen versprechen, hier auf den Rest zu warten. In Izmir sucht sich die Gruppe ein ruhiges Plätzchen in einem Park. Hier werden sie für ein paar Tage übernachten, bis die Nachzügler ankommen und alle wieder vereint sind. Und bis sie einen halbwegs vertrauenswürdigen Schlepper finden. Wobei, Vertrauen gibt es hier eigentlich gar nicht. Die lügen alle, sagt Bassam. Als die anderen endlich in Izmir eintreffen, verlieren sie keine Zeit. Wie immer. Sie sind schließlich auf der Flucht. Wer hier Zeit verliert, hat verloren. Also verhandeln sie mit den Schleppern. Und von denen gibt es hier sehr viele. Einer sagt,
wir treffen uns heute Nacht um 11.30 Uhr da und da. Ich sammle euch ein mit 3 Autos. Pro Person 1200 Dollar. Zu zahlen beim Einsteigen ins Boot.
Das war sehr teuer für uns natürlich. Aber das war Standard. Es gibt welche Leute, die 1500 bezahlt haben.
Okay, und du wusstest das ja eigentlich, du wusstest das sozusagen vorher und.
Damit haben wir gerechnet, aber glücklicherweise gut, dass ich nicht das ganze Geld mitgenommen habe. Ich habe nur genug Geld für Syrien, sodass ich aus Syrien erstmal rauskomme. Als ich in der Türkei war, wurde für uns, meine Familie hat mir den Rest des Geldes rüber überwiesen. Und dann hat er, unser Nachbarn hat das empfangen und das mir natürlich gegeben. Davon haben wir natürlich für die Reise rüber bezahlt nach Griechenland.
Am Treffpunkt warten sie vergeblich auf den Schlepper und seine 3 Autos, mit denen er die Flüchtenden angeblich einsammeln will. Wie sagt Bassam? Die lügen alle.
Der war schlecht, weil er hat 11.30 Uhr gesagt, der kam irgendwann mal nicht. Es war 12.30 Uhr ungefähr oder 12:45 und der kommt nicht. Haben wir angerufen, geht nicht ran.
Am zweiten Tag gehen sie noch einmal zu dem Treffpunkt. Der Schlepper kommt wieder nicht. Aber er ruft an. Es tut ihm leid, sagt er. Stress. Aber das Vertrauen, das Bassam und die anderen sowieso nicht in ihn hatten, ist verspielt. Sie suchen sich einen anderen. Das Angebot ist groß, unübersichtlich. Es kamen viele, sagt Bassam. Natürlich. Wir konnten gleich jemand anderes finden. Es ist das gleiche Spiel, die gleiche Art der Verabredung. Ein dunkler Treffpunkt, weit ab von allem, irgendwo dort, wo keine türkische Polizei und keine Militärs lauern. Von dort sollen die Flüchtenden zum Hafen gefahren werden. Alles muss so unauffällig wie möglich ablaufen. Auch wenn der zynische Handel, der hier passiert, für die Augen des Gesetzes kaum offensichtlicher sein könnte. Bassam macht sich Gedanken. Was sind diese Schlepper bloß für Menschen? Er hatte vorher gehört, wie es hier abläuft. Jetzt sieht er es mit eigenen Augen. Und natürlich hat er Angst.
Das Geld wird vor Ort gesammelt von den allen Leuten, die an Bord sind. Mhm. Wird dann in der Hand gedrückt.
Und dann ab aufs Boot.
Und dann ab ins Boot. Also erstmal genau das Geld, Geld zählen und dies bleibt, das ist ein großer Beitrag. Da kommt man locker auf irgendwie 30.000 Euro in so einer Fahrt. Und sie haben wirklich ein Geschäft daraus gemacht, ein großes Geschäft. Aber was für ein Geschäft, Leute ins Meer einfach schicken. Ziellos, planlos. Sterben, nicht sterben, ankommen, nicht ankommen, das ist egal. Also natürlich, das ist auch unsere Entscheidung. Wir wollen das, wir machen das. Aber die Art und Weise, das ist schlecht. Schlimm. Genug. Auf jeden Fall.
Bassam und die anderen sind pünktlich am Treffpunkt. Und diesmal warten sie nicht vergeblich. Diesmal kommen die drei Autos. Die Schlepper bringen die Geflüchteten vom verabredeten Standort zu einem versteckten Strand. Die Fahrt dauert ungefähr 1,5-2 Stunden. So genau weiß er das nicht mehr, sagt Bassam. Die Strecke war sehr schön, sagt er, obwohl er natürlich Angst hat. Aber in den Serpentinen, mit Blick auf das Meer, kann er für einen Moment einfach aus dem Fenster gucken und abschalten. Daran erinnert er sich noch ganz genau. Das tat gut, sagt er.
Bassam ist ein Podstars bei OMR Original. Erzählerin Ariana Barbori, Projektmanagement Sophia Steinhuber, Produktion Chris Hilbert und Konzept und Redaktion Tim Sohr.